WDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Selber denken ist ja immer gefährlich. Aber einen Gast, auf den die Polizei aufpassen muss, hatten wir hier bislang noch nicht. Seit dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat er es mit Beschimpfungen und mit Morddrohungen zu tun, denn er gilt in Deutschland als der Sprecher der sogenannten Gülen-Bewegung. Und die Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen werden ja bekanntlich von der Regierung Erdogan in der Türkei als Terroristen bezeichnet und verfolgt. Und die deutsch-türkische Community ist in dieser Frage tief gespalten. Nun sind wir hier im Philosophischen Radio. Wir wollen also nicht so sehr über Tagespolitik sprechen, obwohl sie sich vermutlich nicht vollständig raushalten lassen wird, sondern wir wollen eher darüber sprechen, was die Gülen-Bewegung eigentlich für Ideen hat und nach ihrem eigenen Verständnis, wie ich das auch im Buch meines heutigen Gastes, Ercan Karakoyun, gelesen habe, sieht sie sich in der Tradition des sogenannten Sufi-Islams, einer mystischen Strömung, und sie möchte nach ihrem eigenen Selbstverständnis den Islam mit der Moderne versöhnen. Ja, darüber möchten wir mehr erfahren, und das wollen wir natürlich auch, wenn Sie mögen, von Ihnen erfahren, was Sie von diesem Versuch halten, den Islam mit Reformen aus der geistigen Krise herauszuholen, in der er gerade steckt. Melden Sie sich gern telefonisch unter 0800 5678 und dreimal die 5, oder Sie schreiben an philo@wdr.de, philo@wdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Guten Abend, Herr Karakoyun.
Guten Abend.
Gehen Sie da mit mir mit, dass es diese geistige Krise des Islam gibt?
Definitiv. Also ich glaube, dass der Islam seit etwa, oder dass die Diskussion in der Theologie des Islam seit über 2-3 Jahrhunderten einen Stillstand erlebt. Zuvor gab es wichtige Philosophen, die jedes Thema diskutiert haben, die wie Ibn Arabi, wie Al-Ghazali oder Farabi, die über die wichtigsten und interessantesten Fragen philosophiert haben. Leider erleben wir, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen kaum noch eine Diskussion innerhalb der islamischen Welt gibt.
Und das liegt nicht daran, dass es keine Philosophen gibt.
Es gibt sie genug, allerdings gibt es halt sehr wenige, die versuchen, eine Philosophie zu wagen, die mit dem Islam vereinbar ist. Und deshalb sind Philosophien sehr marginal und spielen eigentlich gesellschaftlich kaum eine Rolle. Es gibt ganz wenige, die versucht haben, diese Gratwanderung zu meistern. Einer von ihnen ist beispielsweise Bediüzzaman Said Nursi, ein Reformdenker, der Anfang des 19. Jahrhunderts lebte, der sehr viele Reformen angestoßen hat, der auch sehr viele Fragen erörtert hat. Da geht es um die Bedeutung des Lebens nach dem Tod, Krankheit, warum gibt es Übel auf der Erde, warum gibt es Menschen, die an Krankheiten sterben, warum lässt Gott Armut zu. All das sind Fragen, mit denen er sich befasst hat, weil er gemerkt hat, dass all diese Fragen, die sich die Menschen in dieser Zeit stellten, eigentlich eher dazu geführt haben, dass der Glaube an Gott geringer wurde. Mhm. Und er wollte halt durch diese Diskussion wieder zu mehr Gläubigkeit führen, zu mehr Frömmigkeit führen.
Ja, wobei die Fragen, die Sie jetzt genannt haben und die Nursi beschäftigt haben, das waren ja eigentlich Klassiker der Theologie. Die finden Sie auch zum Beispiel in der christlichen Theologie. Aber was würden Sie denn sagen, gerade weil es im Moment eine so brisante Lage in der islamischen Welt gibt, was denn heute Gegenstand von islamischem Philosophieren sein müsste?
Also ich glaube, dass es ein paar zentrale Probleme gibt in der islamischen Welt. Das ist zum einen Armut, dann ist es die Zerstrittenheit zwischen den Menschen, es ist die soziale Ungleichheit, es sind die autoritären Regime, die dort existieren und die dort die Bevölkerung daran hindern, frei denken zu können. Und solange es all diese Themen gibt und all diesen Druck auf dieser muslimischen Welt, werden wir wahrscheinlich kaum erleben, dass sie philosophieren und dass sie über die Religion auch wieder diskutieren und ihr Religionsverständnis reflektieren. Mhm. Denn solange sie nicht satt sind, solange sie nicht reflektierend klar denken können und solange es auch diese soziale Ungleichheit gibt, die immer wieder zu Kriegen und Konflikten führt, ist erstmal religiöse Reform, Philosophie, das sind alles Themen, die die Menschen zurzeit noch nicht so sehr interessieren.
Ja, Nun sind wir nicht in Ägypten, wo es jetzt heute zum Beispiel, wie wir in den Nachrichten gehört haben, wieder einen fürchterlichen Anschlag auf die christliche Minderheit gegeben hat, sondern wir sind hier in Deutschland. Und wir haben viele Muslime und manche darunter sind Intellektuelle, sind Philosophen. Halten Sie es für denkbar, dass nun ausgerechnet islamische Reform von Deutschland ausgehen kann? Oder aus dem Westen? Ausgerechnet aus dem Westen?
Also ich denke schon, dass das möglich ist, denn ich glaube, da wo Religion frei gelebt werden kann, da wo sie nicht unter staatlicher politischer Aufsicht ist, können sich unterschiedliche Formen der Religiosität entwickeln. Und ich glaube, dass dies gerade in Deutschland oder in Europa sehr wohl möglich ist. Wobei eins möchte ich da vielleicht hinzufügen, der Begriff Reform ist ein Begriff, der in erster Linie vielleicht aus dem, aus der westlichen Literatur stammt. Denn
aus der Reformation, die gerade gefeiert wird.
Vor allem im Islam spricht man eher von Ijtihad, das heißt von Erneuerung, weil man davon ausgeht, dass der Islam selbst eigentlich ständig offen ist für diese Reformen, für Erneuerungen. Ja. Und deshalb hat es schon immer Leute gegeben, die dieses Ijtihad wollten, die allerdings aufgrund der politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse oft dann in erster Linie verfolgt, weggesperrt und aus dem Land verjagt wurden.
Also gut, dass Sie dieses nicht so ganz leicht auszusprechende Wort genannt haben. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil es ein zentrales Wort ist, was auch in Ihrem Buch auftaucht, Ijtihad. Gibt es eine Möglichkeit, das zu übersetzen?
Also Ijtihad heißt so viel wie Interpretation. Und das, worum es da geht, ist, dass es eine zeitgemäße Interpretation der Regeln, des Alltags und des Koran gibt. Das heißt, wir Muslime verstehen den Koran nicht so in seinem Wortlaut, sondern es geht darum, jeden Vers zeitgemäß zu interpretieren, dass man weiß, wann, in welchem Zusammenhang, wo wurde welcher Vers offenbart, um dann halt auch die wahre Bedeutung dieses Verses herauszufinden. Leider gibt es Bewegungen wie zum Beispiel den Salafismus, der genau das nicht tut, sondern der einfach den Vers im Wortlaut nimmt und dann daraus Handlungsanweisungen ableitet. Und genau das ist halt nicht Ijtihad. Ijtihad ist, ich schaue mir einen Vers an und versuche ihn dann zeitgemäß in mein Umfeld, in meine Region, in meinen Lebensumstand zu interpretieren.
Ja, Sie werden ja als Muslim wahrscheinlich sehr häufig in der Situation sein, dass Ihnen irgendwelche ziemlich scharf bewaffnete Verse aus dem Koran um die Ohren gehauen werden. Und das sind dann wahrscheinlich genau die Verse, die Sie jetzt mit dem Instrumentarium des Ijtihad anfassen wollen?
Also es gibt
vielleicht nennen Sie ein Beispiel, damit man weiß, was Sie mit dieser Praxis meinen.
Also es gibt zum Beispiel den Vers, tötet die Ungläubigen dort, wo ihr sie auffindet. Ein Vers, der ganz klar gegen Religionsfreiheit beispielsweise ist. Wenn man sich allerdings anschaut, in welchem Zusammenhang dieser Vers offenbart wurde, dann sieht man, dass es ein Friedensabkommen gibt und dass dieses Friedensabkommen zerstört wird, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die sozusagen Terror verübt. Und es geht also darum, diesen Terror zu beenden. Auf der anderen Seite gibt es aber beispielsweise den Vers, La ikraha fid-din, kein Zwang im Glauben. Allein schon die Nicht-Existenz eines Verbes signalisiert hier beispielsweise dem Muslim, dass es ein allgemeingültiger Vers ist. Der gilt für alle Ewigkeit. Also das heißt, die Normalität im Islam ist ganz klar kein Zwang im Glauben. In einem Friedenszustand, wo Juden, Christen, Muslime, Atheisten, Agnostiker im Frieden miteinander leben. Und wenn es dann eine Gruppe von Menschen gibt, die diesen Frieden zerstören will, dann ist es die Aufgabe aller in der Gesellschaft, sich dagegen zu stellen. Und genau das fordert dieser Vers.
Was denken Sie, wie weit sind Sie in diesem Prozess? Also wie verankert ist jetzt, wenn Sie nur die muslimische Community in Deutschland nehmen, wie weit verankert ist der Gedanke, dass man eben solche Verse nicht so buchstäblich nehmen kann, wie Sie es jetzt an dem Beispiel beschrieben haben?
Ich glaube, dass Ijtihad ein gewisses Maß an Bildung erfordert. Und leider haben wir es in der Regel mit vielen Laien zu tun, auch in Deutschland. Also so sehr die Leute den Koran von Anfang bis hinten, zum Beispiel der Ramadan beginnt jetzt im Ramadan komplett einmal lesen, oft verstehen sie den Wortlaut nicht.
Weil es arabisch ist.
Weil es arabisch ist. Und es ist außerdem auch ein umfangreiches Wissen über das Leben des Propheten erforderlich. Man muss also genau wissen, bei einem Vers, den man interpretieren möchte, in welchen Zusammenhang wurde dieser offenbart und was ist eigentlich die Bedeutung, die dahinter steckt. Und zudem gibt es beispielsweise im Koran Verse, die sich gegenseitig aufheben. Also da fällt mir zum Beispiel das Alkoholverbot ein. Es gab einen Vers, der zum Beispiel sagt, ihr trinkt Alkohol, das hat einen gewissen Nutzen für euch, schadet euch aber auch. So, das war der erste Vers, der in Bezug auf Alkohol offenbart wurde.
Klingt da das so, als ob ein Gläschen okay wäre fürs Herz und das zweite wird schon schwierig.
Genau, das zweite Verbot oder die zweite Stufe war dann ein weiterer Vers, der offenbart wurde, in dem dann gesagt wurde, wenn ihr betrunken seid, dann nähert euch nicht dem Gebet. Das heißt, ja, man darf trinken, aber wenn man vorhat zu beten, dann nicht. Und dann erst in einer dritten Stufe kam ein absolutes Verbot. Und dieses Verbot sagt dann, also von dem, wovon euch wenig betrunken macht, davon ist auch vieles verboten. Hm. Und das ist dann dieses komplette Verbot. Wenn man jetzt nur den ersten Vers kennt, weil man gerade auf dieser Seite gelandet ist und diesen liest, dann könnte man sich, dann könnte man meinen, okay, ich darf ab und zu mal was trinken, aber man muss den Koran halt in seiner zeitlichen Abfolge, in seiner Gesamtheit interpretieren.
Nun wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass alle Gläubigen tatsächlich so sattelfest sind wie Sie jetzt, dass sie ein theologisches Wissen haben. Also ist es ja sehr schwierig, daraus dann dieses Spannungsverhältnis aufzulösen. Also zwischen diesem Anspruch des Ijtihad, ich bemühe mich immer um dieses Wort, und dann eben dem ganz normalen Leben.
Ja, also man braucht ein umfassendes Wissen. Und genau das haben die meisten Leute nicht und deshalb glaube ich, auch wenn die Muslime, was ihr Verständnis all dieser Sachen, also zum Beispiel der Trennung von Staat und Religion, der Vereinbarkeit von Islam und Demokratie, Islam und Moderne anbelangt, auch wenn sie das nicht in Gänze verstehen und nicht wissen, wo das hergeleitet wird, glaube ich schon, dass die pragmatisch sind und mit diesen Werten nun auch leben und groß werden.
Ja, ich hatte angefangen mit der geistigen Krise des Islam und Sie haben sofort zugestimmt, die gibt es. Meine Erfahrung ist, dass es unglaublich schwierig ist, ein offenes Gespräch zu führen, weil Muslime entweder denken, das müssen wir unter uns klären, oder sie meinen halt direkt in eine Defensive rein zu geraten, aber es gibt einfach nicht im Moment das gesellschaftliche Klima, dass man einerseits ehrlich und ungeschminkt sprechen kann und andererseits aber eben die Gefühle nicht direkt durch die Decke schießen. Wie kann das gehen?
Es fehlt uns Muslimen an einer gesunden Diskussionskultur. Und das hängt auch damit zusammen, dass es, dass die meisten, sowohl in der islamischen Welt, aber auch in Deutschland, die Muslime, nicht ein Mindestmaß an Bildung, Diskussionskultur, Konsensfindung mitbringen. Wenn man zum Beispiel, also ich habe mir vor einigen Wochen mal die Tagebücher Ibn Arabis angeschaut, der ist unheimlich selbstkritisch, reflektierend.
Wer war das jetzt noch?
Das war ein muslimischer Philosoph, der im 10., 11. Jahrhundert gelebt hat. Ein bedeutender Denker der islamischen Philosophie. Und der formuliert zum Beispiel in seinen Tagebüchern sehr viel Selbstkritik. Fragen, die an ihn herangetragen werden, die ihn dann zu einem Umdenken bewegen, die er dann in seinen Tagebüchern aufgenommen hat, wo er dann sagt, ich habe mich geirrt, ich habe mich getäuscht. Mhm. So und so muss es eigentlich sein. Und die Existenz all solcher Personen, die sich selbstständig hinterfragen und selbst kritisieren, reflektieren, die auch kritische Fragen selbst gestellt haben, zeigen mir eigentlich, dass dies ein Teil der Religion ist. Denn wenn ich meine Religion nicht selbst hinterfrage, wenn ich sie nicht kritisieren kann, wenn ich nicht Themen habe, wo ich ja nochmal zweimal nachlesen muss oder dreimal, dann ist dieser Glaube kein echter Glaube, sondern er ist erst einmal Nachahmung. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel ganz klar, wo wir sagen, es ist kein wahrhaftiger Glaube, wenn man nur das macht, was einem von den Eltern und von den Vorfahren vorgelegt wurde, sondern der wahre Glaube entsteht erst dann, wenn man reflektiert und hinterfragt.
Nun müssen wir genauer kennenlernen, wen Sie meinen, wenn Sie sagen wir, Herr Karakoyun. Mit wir meinen Sie vermutlich die Gülen-Bewegung, von der ich weiß, dass Sie sie lieber ganz anders bezeichnen würden, nämlich mit Hizmet. Das können Sie uns nachher auch noch erklären. Aber kommen wir doch gleich mal auf den Menschen, der ihr den Namen gegeben hat, also den Prediger Fethullah Gülen. Eine sehr umstrittene Person. Sie werden auch merken, bei den Mails, die wir gekriegt haben an philo@wdr.de, da gibt es sehr viele Vorbehalte, die wir auch gleich besprechen werden. Aber für uns ist er ein Phantom irgendwo in Amerika. Aber Sie kennen ihn. Sie haben ihn erlebt und Sie werden uns sagen können, was es an ihm ist, was sie zu einem Anhänger gemacht hat und wo sie sagen, das ist jetzt meine Quelle von Inspiration.
Also ich glaube, das, was Gülen versucht, ist es, was wir soeben auch besprochen haben, er versucht, die Muslime an die Moderne heranzuführen. Und das macht er auf unterschiedlichste Art und Weise. Zum einen mit einer Religiosität, die er sich wünscht, indem er sich für bestimmte sufische, mystische Werte ausspricht, die Muslime verinnerlichen sollen, und auf die andere und im zweiten dann mit Projekten, mit konkreten Aktivitäten, wo man dann die Möglichkeit bekommt, diese Werte, diese inneren Werte, die man gelernt hat, auch in der Außenwelt einzusetzen. Mhm. Und er ist ein Prediger, der halt versucht, vor allem ja nicht den strafenden, sondern den barmherzigen Gott in den Vordergrund zu stellen. Und wie es bei Sufis und bei Derwischen dann auch üblich ist, er versucht, ein inklusives Religionsverständnis aufzubauen. Also nicht ein Religionsverständnis, wie wir es vielleicht von den Salafisten kennen, wo es eher darum geht, die ganzen Ungläubigen auszugrenzen, sondern ein Islamverständnis, wo es darum geht, so viele Menschen wie möglich, sei es, weil sie an einen Gott glauben, sei es, weil sie an Propheten glauben, mit einzuschließen.
Wobei auch manche Zitate, die von ihm sind und in ihrem Buch dann auftauchen, so sind, dass ich erstmal schlucken muss und denke, mein Gott, was für eine archaische Sprache. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt mit Barmherzigkeit in Verbindung bringen. Also es ist beides anscheinend.
Also es gibt natürlich eine Entwicklung bei Gülen. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel Gülen in den jungen Jahren anhören, das heißt mit Beginn seiner Predigertätigkeit in Edirne, Izmir und in Istanbul dann später, da ist er natürlich ein Prediger, der versucht, die Muslime wachzurütteln. Die Muslime in der Türkei befinden sich in einem Tiefschlaf, denken nicht über Religion nach, leben ihre Religion nicht. Und da ist ein junger, motivierter Prediger, der sie dann versucht, dazu zu motivieren, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und wieder gesellschaftlicher Akteur zu werden.
Was damals hieß, dass er in Opposition war zum säkularen Staat und zum Modell des Kemalismus in der Türkei.
Also Gülens Engagement hat ihn zur Zielscheibe für die Kemalisten gemacht, denn die haben in ihm einen Gegner gesehen, der genau das versucht hat, was sie eigentlich immer verhindern wollten, einen zivilen Islam. Sie haben die Kemalisten haben über die Religionsbehörde, die sie gegründet haben, die Dianet, die Imame unter Kontrolle gestellt, indem sie sie bezahlt haben. Ein Riesenamt, das alle Moscheen und alle Imame in der Türkei unterhält.
Und auch in Deutschland.
Und genau das wurde dann auf soziale und zivile Art und Weise in Frage gestellt. Die Leute haben nach Alternativen gesucht. Sie wollten nicht diesen vorgegebenen Staatsislam, den die Kemalisten über die Moscheen predigen, sondern sie wollten selbst etwas entwickeln und auch tun. Und Gülen, der junge Prediger, der dann auch soziale und gesellschaftliche Themen angesprochen hat und sich nicht nur in der Theologie bewegt hat, hat genau diesen Nerv getroffen.
Sergon Butami meldet sich als Anrufer unter 0800 5678 und 3x5. Guten Abend, Herr Butami.
Guten Abend, Herr Wiebeke, und einen guten Abend an Ihren Studiogast. Dieses Thema ist eigentlich sehr, sehr schwieriges Thema, nämlich die Versöhnung. Ich zitiere den Herrn bei Ihnen im Studio. Mhm. Die Versöhnung des Islam mit der Moderne. Wenn man das jetzt sich als Ziel das angesetzt hat, muss natürlich eine Grundlage haben. Diese Grundlage dürfte bei den Muslimen entweder den Koran als die erste Quelle des Islam und zweitens die Überlieferung Mohammeds. Beide Quellen sind, also ich sage erstmal über den Koran. Den Koran lese ich in seiner ursprünglichen Sprache, nämlich Arabisch, und ist voller Widersprüche, Wiederholungen, anstacheln den anderen Nicht-Muslimen, nämlich Christen, Juden, Gottesanbeter werden verjagt, bekriegt, und das ist schon in der Entstehungszeit des Islams. Nämlich, und der Beweis dafür, die damalige arabische Halbinsel lebten Juden, Christen, andere religiöse Minderheiten und selbst der Islam in seiner Ausbreitung basierte eigentlich auf Schwert und Feuer. Nämlich also in der Eroberung Iraks, Syrien, Ägypten, ja selbst die arabische Halbinsel wurde islamisiert mit Schwert und Feuer.
Mit anderen Worten, damit wir das auf unsere Zeit beziehen, Herr Butami, ganz kurz, damit wir das auf unsere Zeit beziehen können, Sie sagen jetzt, all die Probleme, die wir heute haben in der islamischen Welt, das Gewaltproblem, ist im Keim angelegt in der Entstehungszeit im 7. Jahrhundert. Das habe ich richtig verstanden?
Das betone ich nochmal. Und wie gesagt, heutzutage darf man ja nicht mal als Christ seine Religionsausübung, geschweige denn ein Jude oder ein anderer oder im heutigen Staat oder Land des Islam, Al-Haramain Sharifain, also die beiden Heiligtümer. Also Medina war nämlich, bevor Mohammed nach Medina, also Medina erobert hat, lebten da sehr viele jüdische Stämme und sogar ein jüdischen Stamm wurde ausradiert, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt sind wir natürlich im tiefsten 7. Jahrhundert und in dieser Zeit ist der Text entstanden. Also, Herr Karakoyun, folgen Sie Herrn Butami, wenn er sagt, dass da im Grunde all die Probleme angelegt sind, die wir heute haben?
Nein, also ich glaube, dass halt genau da Koraninterpretation beginnt. Denn es gibt zum Beispiel auch den Vers, Kul ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. O ihr Menschen, die an die Bücher glauben, also ihr Menschen, die Teil der monotheistischen Religion sind, kommt zusammen und tauscht euch einander aus. Vereinigt euch mit dem gemeinsamen Wort, der Glaube an Gott beispielsweise. Und dann gibt es viele andere Verse, die auch immer wieder Vielfalt und Pluralismus betonen. Es gibt zum Beispiel den Vers, wir haben die Menschen in unterschiedlichen Ethnien und Sprachen erschaffen, damit sie einander kennenlernen. All das sind Verse, die etwas eine andere Sprache sprechen. Und deshalb beginnt halt genau da Koraninterpretation. Auch wenn man den Koran in seiner eigenen Sprache liest, weiß man oft nicht, wann, wo, in welchem Zusammenhang welcher Vers dann offenbart wurde. Und genau das weiß man erst, wenn man ein umfassendes Wissen auch des Lebens des Propheten gleichschaltet und das dann mit einbezieht. Vielleicht noch ein Beispiel zur Zeit des Propheten.
Also das heißt, das, was Herr Butami angesprochen hat, die konkrete historische Situation im 7. Jahrhundert, da würden Sie dann sagen, das, was der Prophet und seine Gemeinde gemacht hat, das war sozusagen den Zeitumständen geschuldet und das musste man damals tun?
Also wir wissen, das ist ja die Haltung vieler Muslime und vieler muslimischer Gelehrter, dass die Kriege des Propheten beispielsweise in der Regel Verteidigungskriege waren. Das ist etwas, was immer wieder gesagt wird. Das ist jetzt eine andere Schiene, da möchte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Was ich aber sagen möchte ist, wenn man die Zeit, in der der Prophet sich in einem aktiven Kriegszustand zusammenaddiert, dann sind das nicht mehr als 2 Wochen. Die restlichen 23 Jahre seiner Prophetenschaft ging es ihm um Dialog, es ging ihm um Austausch, er hat Gespräche gesucht, er ist auf Menschen zugegangen, er hat ihnen geholfen, er hat zum Beispiel auch schon bevor er Prophet wurde mit seinem 40. Lebensjahr, hat er sich in sozialen Projekten engagiert, Hilful Fudul, ein Projekt, das er mitinitiiert hat, wo es zum Beispiel darum ging, Menschen, egal welcher Religionszugehörigkeit, die bedürftig sind, zu unterstützen.
Würden Sie denn sagen, dass er sich in diesen 2 Wochen geirrt hat?
Nein, geirrt hat er sich nicht, aber es waren Verteidigungskriege, in denen es darum ging, die Existenz des Islam zu schützen. Und wir wissen natürlich, also das 5. Jahrhundert, das 6. und 7. Jahrhundert, das ist nicht mehr das 20. Jahrhundert. Damals konnte man oft seine Existenz auch nur dadurch sichern, dass man andere unter seine Kontrolle gestellt hat.
Jetzt wollen wir nochmal Herrn Butami fragen, was fangen wir heute damit an und warum lesen Sie den Koran, mit welcher Zielstellung?
Ist diese Frage an mich jetzt gerichtet?
Ja, ja, genau.
Herr, also ich lese den Koran, weil ich wirklich auf der Wahrheitssuche bin. Und das sind so viele Widersprüche. Natürlich, es gibt ja auch die eine Seite auch. Also wie der Herr sagte, versöhnende Tendenzen im Koran. Mhm. Aber da gibt es ja auf der anderen Seite auch reichlich Passagen, die wirklich in keiner Weise Toleranz kennen und wissen, was das ist. Und wie gesagt, der beste Beweis, wir sehen ja keine Juden heute in der arabischen Halbinsel. Wir sehen ja keine Christen heute in der arabischen Halbinsel. Wir sehen heute keine andere außer des Islams, das ist die Staatsreligion, und noch dieser Variante, also Wahhabismus, das ist die strengste, ja, restriktive.
Also ich glaube, da werden Sie, Herr Karakoyun, auch Herrn Butami folgen können, wenn man jetzt islamische Realität im 21. Jahrhundert nimmt, dann sieht es mit all dem, was Sie jetzt hier gefordert haben, mit dem Gedanken von Toleranz, mit friedlichem Nebeneinander von verschiedenen Religionen sehr mau aus. Wobei Sie in Ihrem Buch dann als positive Beispiele dann noch herausgreifen, ich glaube Indonesien, Malaysia, auch Länder, die
nicht mehr ganz unproblematisch
stehen, auf der Kippe stehen, genau. Das heißt, Sie haben es mit einer Weltbewegung zu tun.
Ja, also ich glaube, dass die größte Krankheit der islamischen Welt darin besteht, dass sie Religion und Politik miteinander vermischt. Und das zieht sich von der Türkei inzwischen auch leicht in Bosnien bis nach Indonesien fort. Und das, wofür wir Muslime uns einsetzen müssen, ist halt ganz klar, dass Religion und Politik voneinander getrennt werden. Das, was in der Türkei passiert, was aber auch in anderen muslimischen Ländern passiert, hat zunächst einmal keinerlei Grundlage in der Religion. Wir können, glaube ich, sogar eindeutig sagen, dass vieles von dem, was in manchen Ländern verübt wird, sogar im Widerspruch mit den Werten des Islam steht. Also zum Beispiel Muslime, die sich gegen Bildung stark machen. Also der erste Vers im Koran lautet Lies, Ikra. Und eine Bewegung, die dann sagt, Bildung ist Haram, Boko Haram, die kann in keinster Weise was mit dem Islam zu tun haben. Das sind Leute, die den Islam missinterpretieren, die ihn für ihre politischen Zwecke missbrauchen. Und wenn Religion in dieser Form von Politik missbraucht wird, dann haben wir genau das, was wir in der muslimischen Welt gerade haben. Dass sich Religion im Prinzip zu einer politischen Ideologie entartet. Ja, dass sie im Prinzip nichts mehr mit Religion zu tun hat.
Worin Sie beide ja einig waren, ist die Geschichte mit der Widersprüchlichkeit im Koran selber. Sie haben ja eingangs gesagt, es gibt Verse, die sich geradezu gegenseitig aufheben. Die Widersprüche sind anscheinend in diesem Werk angelegt.
Ich würde es nicht als Widerspruch bezeichnen, sondern es ist in der Koraninterpretation gibt es einen Begriff dafür, das ist Tensil. Das heißt Verse, die durch andere aufgehoben werden. Also das ist in der Koraninterpretation.
Was ist denn die Logik dabei?
Die Logik dabei ist, dass der Koran ja nicht eine Offenbarung ist, die von heute auf morgen innerhalb weniger Minuten offenbart wurde, sondern es zieht sich über 23 Jahre fort. Und in diesen 23 Jahren hat sich die Gesellschaft verändert, hat sich die Welt verändert, hat sich der Prophet verändert, er ist älter geworden, das Land, in dem er regiert, ist anders geworden. Das heißt, all diesen Veränderungen, die spiegeln sich ja dann auch in dieser Offenbarung wieder. Und deshalb gibt es dann Verse, die dann durch andere abgelöst werden.
Halten Sie es denn für denkbar, angesichts dieser Probleme, die nicht so leicht nachzuvollziehen sind nach so vielen Jahrhunderten, das ist jetzt eine Analogie zu christlichen Überlegungen, dass es sowas gibt wie den Koran in gerechter Sprache? Also, dass man sozusagen versucht, da die ganzen Stacheln im Fleisch rauszuziehen?
Also in türkischen Sprachgebrauch zum Beispiel gibt es überall schon Übersetzungen. Die heißen dann ungefähre Übersetzungen. Das, was halt immer gemacht werden muss, ist, die müssen ständig erneuert werden. Denn eine Übersetzung ist auch immer eine Interpretation. Das ist halt die Problematik. Das heißt, ich bin ganz klar dafür, dass der Originaltext immer erhalten bleibt, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, auf ihn zuzugehen und sich ihn anzuschauen. Aber es muss natürlich auch die Möglichkeit geben, Koraninterpretationen zu lesen, die dann zeitgemäß sind und versuchen zu verstehen, was dieser Vers für die heutige Zeit bedeuten kann. Es ist auch ein Vers im Koran, der sagt, mit dem umso älter die Zeit wird, umso jünger wird der Koran. Mhm. Das heißt, der Koran muss sich immer wieder neu interpretieren lassen. Und eigentlich hat es in der islamischen Welt auch immer wieder Interpreten, Tafsirs gegeben. Sie werden in den frühen Jahrhunderten ständige neue Tafsirs geben.
Was sind Tafsirs?
Tafsirs sind Koraninterpretationen. Ja. Das sind sehr ausführliche Koraninterpretationen, wo manchmal nach Themen sortiert der Koran interpretiert wird, manchmal in einer zeitlichen Abfolge und manchmal einfach in der Abfolge, wie die Verse im Koran sind. Was man da dann versucht, ist Brücken zu schließen. Der Herr Butami hat auch von Wiederholungen gesprochen. Ja, es gibt im Koran viele Wiederholungen, aber sie haben eine ganz wichtige Bedeutung meines Erachtens. Zum Beispiel im Koran kommt 114 Mal wird die Barmherzigkeit Gottes als einleitender Vers in die Suren gebracht. Und das will beabsichtigen, also die Barmherzigkeit Gottes ist für uns im Leben so wichtig, für uns als Menschen, die kann man auch 300 Mal nehmen, die kann man auch 500 Mal nehmen. Ja, oder zum Beispiel die Ermahnung.
Nicht, dass das langweilig wird mit der Barmherzigkeit.
Ja, ich glaube nicht, dass es langweilig wird. Oder zum Beispiel die Ermahnung davor, Schlechtes zu tun, zu lügen, Heuchelei. Also ich glaube, der Mensch muss oft genug daran erinnert werden und Wiederholungen sind daher etwas Nützliches. Sie erinnern mich daran, welchen Wert Gott zum Beispiel dem Lügen beimisst. Wenn Lüge nicht sehr häufig im Koran vorkommt, weiß ich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Gebot ist.
Bevor wir uns eine kleine Pause gönnen, noch eine Frage zu diesem Ijtihad. Also, dass eigentlich sich jeder, wie kann man sagen, bemühen muss, urteilsfähig zu sein, was jetzt einzelne Verse angeht. Braucht man dann eigentlich noch Prediger oder kann das jeder bei sich im Wohnzimmer machen? Könnten Sie die Moscheen zumachen?
Also man braucht natürlich Wegweiser, denn ich zum Beispiel bin von Hause aus Soziologe, ich bin kein Theologe. Die meisten Muslime haben in ihrem Alltag Geschäfte und Unternehmen und Jobs, denen sie nachgehen müssen. Das heißt, sie haben gar nicht die Zeit, aufwendig jahrhundertealte Koraninterpretationen zu lesen, um dann zu erfahren. Sie haben nicht die Möglichkeit, zum Beispiel die Hadith-Sammlungen des Al-Buhari durchzuarbeiten, um zu gucken, wie hat der Prophet...
Das sind dann die Überlieferungen zum Leben des Propheten.
Genau, also der einfache Laie hat gar nicht die Möglichkeit, sich all das anzuschauen. Und deshalb ist es zum Beispiel auch in der muslimischen Welt üblich, das ist auch schon seit über 1000 Jahren so, dass man sich einen spirituellen Meister sucht, wenn man so will. Und genau als sowas würde ich im Prinzip auch Gülen sehen. Also es ist eine Vereinfachung für mich als Muslim, weil ich kann mich nicht mit allen Themen auseinandersetzen und bei allem etwas hinterfragen. Aber da ist ein Prediger, der genau die Themen anspricht, die für mich heute in einem modernen Deutschland, in einem demokratischen Europa eine Rolle spielen. Und da sind dann viele wichtige Ideen drin, die ich dann aufnehme. Und ein derartiger spiritueller Meister, den suchen sich viele. Leider sind viele von diesen nicht so zeitgemäß und so tolerant und haben nicht eine derartige Interpretation des Koran wie Gülen.
Also, wie kann das gehen? Versöhnung des Islam mit der Moderne. Reform, haben wir ja gehört, ist ein problematisches Wort, weil es dann sofort die Analogie zur Reformation, zum Christentum herstellt, zur evangelischen Kirche. Falls Sie dazu noch was sagen möchten, 0800 5678 und 3 mal die 5 oder philo@wdr.de. Heute in 2 Wochen stecken wir schon mittendrin in der Phil Cologne und es wird auch von dort ein philosophisches Radio live geben, ein Abend über Sigmund Freud, aber leider keine Chance mehr, die Karten sind weg. Aber einen Tag später, am 10. Juni, da haben wir ein bisschen mehr Platz, denn da gibt es den großen Abend über Karl Marx aus dem großen Sendesaal. Da passen einfach ein paar hundert Leute mehr rein. 2 Stunden dicht gefüllt mit Diskussion, Lesung und Musik. Und dann wollen wir dort mal auf der Bühne gemeinsam überlegen, ob der Kapitalismus die beste aller Welten ist oder ob er, weil er von einer Krise in die nächste taumelt, vielleicht doch eines Tages zusammenbrechen wird. Karten auf philcologne.de und dort können Sie sich auch in aller Ruhe mit den einzelnen Veranstaltungen beschäftigen. Wir haben heute Ercan Karakoyun zu Gast im Philosophischen Radio. Er hat ein Buch geschrieben über die Gülen-Bewegung, der er selber angehört. Und Sie hatten ja schon gesagt, dass es einen Zusammenhang gibt zur Tradition der islamischen Mystik. Und wenn wenn mich nicht alles täuscht, sind doch islamische Mystiker Leute, die sich in Ekstase tanzen.
Auch. Also es gibt eine Vielzahl an Sufi-Bewegungen. Und wenn ich sage, die Hizmet-Bewegung kommt aus dieser Tradition, dann muss man natürlich auch noch den Schritt weitermachen und sagen, also ich würde die Hizmet-Bewegung als so etwas wie ein Post-Tariqa-Sufismus bezeichnen.
Was ist das?
Also es gab in der muslimischen, abbeginnend mit dem 9. bis zum 15. Jahrhundert, viele, viele mystische Sufi-Bewegungen, Orden, wie man sie genannt hat, Tariqa, die auf ihre Art und Weise versucht haben, Gott näher zu kommen.
Das waren diese tanzenden Derwische?
Das waren zum Beispiel tanzende Derwische. Es gibt eine Vielzahl auch anderer Derwischorden, die andere Praktiken ausgeübt haben. Es gab in diesen Orden einen spirituellen Meister, dem dann die Menschen gefolgt sind. Das, was eigentlich im Vordergrund steht, war aber nicht der Orden selbst, sondern der Sufismus, also die inneren Werte des Islam. Und all das sind zum Beispiel Sachen, die auch bei Gülen ganz wichtig sind. Und deshalb sehen wir uns in dieser Tradition. Denn wir sagen, dass es dem Muslim nicht reicht, einfach nur die Gesetze und die Gebete zu befolgen und sie abzuarbeiten, sondern dass es die Aufgabe des Muslimen ist, auch sich auch die innere Dimension und die innere Bedeutung all dieser Sachen, die er tut, zu reflektieren. Und genau das bezeichnen wir als Sufismus. Also die innere Reflexion der religiösen Bedeutung, dass die Suche des Herrn, die Suche nach Gott, man versucht Gott näher zu werden, man versucht die menschlichen Übel, die jeder Mensch in sich trägt, über Bord zu werfen, um halt ein besserer Mensch, um ein vollkommener Mensch zu werden.
Mhm. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Fragen, die per Mail gekommen sind an philo@wdr.de. Gensch Osman Esen zum Beispiel möchte wissen, können Sie bitte den Unterschied zwischen dem Islamverständnis von Herrn Erdogan und von Herrn Gülen erklären?
Also Gülen stammt aus dieser mystischen Islamtradition, das heißt, er steht für einen zivilen Islam, einen Islam, der nicht top-down, sondern eher bottom-up ausgestaltet ist.
Aber die haben eine Zeit lang an einem Strang gezogen, politisch.
Genau, da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber das Islamverständnis von Gülen legt zum Beispiel sehr viel Wert auf das Individuum. Es ist ein ziviles Verständnis des Islam, das in der Türkei entstanden ist, weil es ein sehr starkes religiöses Amt gab. Erdogan hingegen steht für einen politischen Islam, ein Islam, der versucht, Staat und Religion miteinander zu vermischen, zum einen, um dann auch für die Religion einen Beitrag zu leisten, aber das sehen wir ja gerade in der Türkei, ich habe es vorhin auch gesagt, wenn man Religion und Politik miteinander vermischt, dann leidet in erster Linie die Religion darunter und sie wird zur politischen Ideologie. Das ist das, was die beiden voneinander unterscheidet.
Ja, Bedir Han schreibt, ich finde es super, dass versucht wird, den Islam und die Gülen-Bewegung transparent darzustellen, aber wie genau steht die Bewegung zur Philosophie? Gibt es im Islam Philosophie, eigenständiges Denken?
Natürlich gibt es Philosophie. Sie wird Hikmet genannt, also Hikma. Und in dieser muslimischen Philosophie geht es auch genau wie in allen Philosophien darum, die Grundfragen des menschlichen Daseins zu beantworten. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das heißt, es geht mir zunächst einmal darum, oder es geht in der muslimischen Philosophie auch genauso darum, erstmal das Diesseits zu erforschen und zu hinterfragen, dann aber auch die Zeit vor der Schöpfung, die Schöpfung und alles, was mit mir zu tun hat, vor meiner Existenz und wo gehe ich hin? Ja, also was ist mit dem Leben nach dem Tod?
Dann gibt es einige sehr kritische Mails, was die Gülen-Bewegung angeht. Die beschäftigen sich vor allem mit einer Rede von Fethullah Gülen, die wohl auch dazu geführt hat, dass er die Flucht ins Exil angetreten hat. Und in dieser Rede, man kann die Quelle finden auf Wikipedia, geht es darum, dass eben Gemeindemitglieder peu à peu wichtige Funktionen im Staat übernehmen sollen und dass sie sich aber dabei nicht bemerkbar machen sollen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben der Staat zu 100% in der Hand der Bewegung ist.
Also das ist eine Predigt, die er gehalten hat in den 90er Jahren in der Türkei. Und in der Türkei herrschte damals eine kemalistische Oligarchie, die anderen, die in der Türkei existierten, als Gefahr gesehen haben. Unter den anderen versteht man in der Türkei die Kurden, die Aleviten, muslimische Bewegungen und aber auch die christlichen religiösen Minderheiten. Und dieser Kemalismus hat diese anderen immer daran gehindert, Teil des Systems zu werden. Das heißt, sie wurden in der Bürokratie, im Militär, in der Polizei, in der Verwaltung, wurden sie alle 10, 15 Jahre durch Militärputsche aussortiert. Und in so einer Türkei, die gläubigen Muslime und die Menschen, zu denen Gülen sprach, dazu aufzurufen, Teil des Systems zu werden, auch dem Staat zu dienen, finde ich, ist erst einmal Normalisierung gewesen.
Na, ist nur die Frage, ob man das im Geheimen tut oder nicht. Das ist ja ein Vorwurf, den die Gülen-Bewegung auch nicht los wird, dass sie eben intransparent war. Und ich zitiere nochmal eine Mail von Yasin Kaya, der geschrieben hat, wenn man sich die genannten Ziele, also auch die sie heute Abend genannt haben, vor Augen hält, wirken sie auf den ersten Blick fortschrittlich, sympathisch und friedlich. Den Ansatz finde ich als liberaler Moslem auch gut. Diese Ziele stehen aber für mich nicht im Einklang mit den Banken, den Medien sowie den zig Unternehmen, die letztendlich am Ende indirekt mit einer Person verknüpft werden, namentlich genannt Fethullah Gülen. Wer etwas recherchiert, findet zu jeder politischen Epoche in der Türkei Fotos von wichtigen Staatsoberhäuptern zusammen mit Gülen. Das zeigt eines, nämlich auch, wie gut politisch verdrahtet Gülen in der Tat war. Auch wenn Gülen immer wieder bestreitet, er habe mit den Unternehmen nichts zu tun, laufen letztendlich dennoch alle Fäden am Ende bei ihm auf. Es gibt etliche Gesprächsmitschnitte, die diese These untermauert. Wenn dann behauptet wird, die Gülen-Bewegung hätte keinen Einfluss auf die Geschehnisse in der Türkei, der irrt und ist auf dem Holzweg. Für mich, um damit dann die Mail von Yasin Kaya zu schließen, ist das keine friedliche neo-islamische Vereinigung, sondern eher ein knallharter Großkonzern mit vielen Facetten, der auch mittlerweile weltweit operiert.
Ja, ich glaube, diese Frage zielt eher auf die Struktur und den Aufbau der Bewegung hin. Es ist halt nicht ein Konzern oder es ist auch nicht eine Art Kirche, die von oben nach unten durchstrukturiert ist, sondern es sind viele, viele Muslime, die sich zusammenschließen, um Projekte anzustoßen.
Um am Ende zu welchem Ziel zu kommen?
Gülen hat zum Beispiel in den 70er Jahren, 80er Jahren bedeutende anatolische Unternehmer dazu motiviert, Schulen zu gründen, Medienhäuser zu gründen. Nicht, weil er über sie herrschen möchte, ganz im Gegenteil, sondern weil er gesagt hat, wir brauchen Schulen, in denen universelle Werte unterrichtet werden. Wir brauchen Medienhäuser, die nicht die Bevölkerung spalten, sondern die zu einem Dialog innerhalb der Bevölkerung führen. Eine Zeitung beispielsweise, bei der es dann Armenier, Kurden, Aleviten, Türken, Sunniten, Islamisten geben kann, die alle versuchen, einen Konsens zu suchen. Mhm. Das heißt, Gülen hat diese Unternehmen weder selbst gegründet, noch gehören sie ihm. Er hat unterschiedlichste Menschen dazu motiviert, sie zu gründen. Und deshalb gibt es natürlich viele, die die Ideen Gülens teilen und die dann ein großes Unternehmen beispielsweise haben, die dann in vielfältiger Art und Weise sowohl wirtschaftlich als auch in den Medien aktiv waren. Dass Gülen Einfluss auf die hat, ist natürlich auch klar. Er ist der Ideengeber dieser Bewegung, nicht in dem Sinne, dass er darüber herrscht, aber natürlich kann es mal Fragen geben, die diese Menschen dann an ihn herantragen. Was ist das Ziel? Also ich würde sagen, die Bewegung verfolgt insgesamt zwei Ziele, als Oberziele würde ich sie, glaube ich, nennen. Das eine ist, es geht uns in unseren Schulen, im interreligiösen Dialog, den wir führen, in den ganzen sozialen Aktivitäten, da geht es uns darum, universelle Werte zu vermitteln. Es geht darum, den Islam in die Moderne zu führen. Es geht viel um Dialog, zusammenbringen, Vorurteile abbauen. Also alles Werte, die universell sind. Und es geht uns natürlich auch darum, dass unser Islamverständnis in der muslimischen Welt und unter den Muslimen auch in Deutschland und auch in der Türkei Gehör findet.
Jetzt haben Sie vieles gesagt, was sich auch mit den Werten von vielen anderen deckt. Und Sie haben gezeichnet das Bild einer Bewegung, die Bildung möchte und Aufklärung möchte. Mal ganz schlicht gefragt, warum brauchen Sie eigentlich den Islam?
Also das, was wir an Engagement an den Tag legen, das hat eine Motivation, die wir aus dem Islam ableiten. Denn wir sind Muslime, gläubige Muslime, wir sind fromme Muslime Und wir sagen, dass wahrer Glaube nur dann entstehen kann, wenn die Menschen ein gewisses Maß an Bildung mitbringen. Und auch Frieden auf der Welt, Frieden in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft wird es nur dann geben, wenn die Menschen lernen, zusammen miteinander auszukommen, wenn sie ins Gespräch kommen, wenn sie gemeinsam über Werte informiert werden, die uns allen gemein sind, die uns Gott gegeben sind. Und,
aber dazu müsste man gar nicht unbedingt fromm sein, oder?
Dazu muss man nicht fromm sein, nein. Deshalb ist es auch so, dass zum Beispiel an den Schulen überhaupt kein Religionsunterricht angeboten wird, sondern Ethikunterricht. Und es geht darum, nicht nur mit muslimischen Lehrern das Ganze zu vermitteln, sondern eine Vielzahl der Lehrer ist zum Beispiel nicht muslimisch. Sie ist deutsch, ja, und macht mit. Es geht halt um die Vermittlung von universellen Werten.
Titus Gräsel meldet sich aus Georgsmarienhütte. Guten Abend, Herr Gräsel.
Ja, schönen guten Abend, Herr Wiebeke und der Studiogast. Ich habe leider den Namen vergessen.
Herr Karakoyun also ist das.
Guten Abend. Ich könnte eventuell in dieser Stoßrichtung noch, sage ich jetzt mal, was dazu beitragen. Und zwar würde ich ganz gern meine Ansicht vortragen. Es gibt ja in den christlichen Religionen auch durchaus, sage ich jetzt mal, ich nenne das mal ganz vorsichtig, Entfrachtung dadurch, dass man historisch kritisch vorgeht bei den im Theologiestudium und so etwas dann auch tatsächlich, also das könnte etwas bringen in der Hinsicht, dass man, wie gesagt, da dann eben aus diesem Feld des 7. Jahrhunderts hinauskommt, was ja gerade auch beschrieben wurde oder diskutiert wurde, und in dieser Hinsicht da auch bildungsmäßig noch stärker wirken könnte. Und ich finde das wunderbar, was der Studiogast sagte, dass man also aus dem Glauben sozusagen als Rückbindung Werte erzeugen kann, aber das berührt nicht, weil ich in der Bildung tätig bin, kann ich das auch sagen, nicht unbedingt mehr Schülerinnen und Schüler, vor allem wenn sie sich, da ich jetzt mal in der Oberstufe befinden und dort ganz, ganz kritische andere Fragestellungen an die Welt haben.
Meinen Sie jetzt im Speziellen muslimische Schüler?
Nein, ich unterrichte also in Bielefeld am Oberstufenkolleg und kann durchaus sagen, dass wir sehr ein großer Gemischtwarenladen sind und auch muslimische Schüler natürlich haben und ich aber überwiegend dort im Künstlerischen tätig bin.
Ja.
Und das betrifft also, ich würde sagen, dass das alle Schülerinnen und Schüler betrifft, dass sie durchaus mehr von ihrer eigenen Religion als Basis wissen dürften, um dann sozusagen ins Gespräch zu kommen auch.
Also das wäre Ihre Beobachtung, dass es tatsächlich dass die Wissenslücken dagegen stehen, dass man eine Versöhnung von Religion und Moderne hinkriegt.
Ja, da bin ich also aus langjähriger Erfahrung nicht überzeugt davon, aber das blitzt sozusagen immer wieder auf und das scheint ein Problem zu sein, weil das Bedürfnis ist da. Also da Orientierung zu bekommen.
Ja, aber wenn Sie sagen, historisch-kritische Forschung und man geht dann so systematisch daran, wie Sie das eben als Analogie auch zur christlichen Theologie gezeichnet haben, ist das nicht ein ziemlich direkter Weg in den Unglauben?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es gibt ja noch andere Methoden, sage ich mal, der Exegese. Man kann natürlich anders rangehen, aber es würde zumindest einer Entfrachtung sozusagen behilflich sein, dass eben so Missverständnisse möglicherweise ausgeräumt würden. Zum Beispiel, dass man Bibel, Koran und andere heilige Schriften nicht wortwörtlich nimmt, sondern praktisch durch die Interpretation oder durch eine bessere Analyse die Interpretation dann in die Jetztzeit holt. Das wäre sozusagen also Aufgabe von Theologen möglicherweise und aber auch von der Bildung.
Ja, aber nun bin ich kein Muslim und deswegen komme ich nicht so richtig in die Problematik rein, weil es nicht meine Religion ist, logischerweise. Aber ich versuche mir vorzustellen, Herr Karakoyun, da sollten Sie dann nochmal ran, man würde jetzt mit dieser historisch-kritischen Perspektive, so wie Sie das auch gemacht haben, auf bestimmte Ereignisse im 7. Jahrhundert blicken und würde dann eben sagen, so wie Sie es getan haben, ja, das waren halt Verteidigungskriege und das ist der damaligen historischen Situation geschuldet, das ging nicht anders. Da wäre dann mein nächster Gedanke, ob dann nicht so jemand wie Mohammed, wenn sie in solche Erklärungen und historischen Deutungen und eben auch Rechtfertigungen reingehen, ob der dann nicht als Leitfigur fürs 21. Jahrhundert dann sehr schnell seine Attraktivität verliert.
Nein, ich denke nicht, denn gerade durch diese Interpretation, die man macht, es gibt so etwas, wo es darum geht, das Leben des Propheten das zu durchleuchten, zu philosophieren. Das heißt, wann hat er warum etwas gemacht? Wie ist es passiert? Und das heißt nochmal, den tieferen Sinn aller Aktionen des Propheten sich auch anzuschauen. Und ich glaube, wenn man das macht und dann auch reflektiert, warum er so gehandelt hat, dann wird die Verehrung gegenüber diesem Propheten noch viel größer. Also ich glaube nicht, dass das zu einer Entzauberung des Propheten führt, sondern ganz im Gegenteil, dass eine zeitgemäße Durchleuchtung und Ausforschung seines Lebens ganz genau zum Gegenteil führen wird.
Wollen wir zum Schluss ein kleines Gedankenexperiment machen?
Okay.
Also angenommen, es gäbe auf dieser Welt ab morgen nur noch Muslime. Was wäre dann besser?
Also ich denke, es wäre nicht viel besser. Denn das sehen wir ja gerade, dass in den Ländern, wo es nur Muslime gibt, die Situation sogar viel schlechter ist. Das heißt, dadurch, dass es nur Muslime auf der Welt gibt, schaffen wir die Probleme nicht gelöst. Und deshalb müssen wir uns anschauen, was die eigentlichen Probleme auf der Welt sind. Und das ist nicht, dass es nur eine Art von Religion gibt oder dass es religiöse Vielfalt gibt, sondern es ist vielleicht soziale Ungleichheit, es ist Unwissenheit, es ist Intoleranz, es ist Armut. All das sind die Probleme, die dazu führen, dass es in der Welt Ungerechtigkeit gibt. Mhm. Und wir als Religion, sowohl der Islam, das gilt auch für alle anderen Religionen, müssen verstehen, dass man vielleicht zwei Dinge machen muss. Das eine ist, wir müssen ganz klar Gewalt ablehnen und auch Gewalt als Mittel für Missionierung und Verbreitung der eigenen Ideen und Gedanken zum Beispiel. Und das zweite, dass wir ganz breit überall verkünden müssen, ist interreligiöse Toleranz, dass jeder an das glauben will, was er will.
Und wenn wir das Experiment rumdrehen und sagen, ab morgen gibt es keinen Menschen auf der Welt mehr, der an Gott glaubt, was wäre dann schlechter als heute?
Also was den Alltag anbelangt, wäre es vielleicht nie auch viel schlimmer, aber ich denke, dass, ich meine, wir spekulieren jetzt, klar, ich denke, dass auch die Probleme dann weiter herrschen werden. Ich sehe die Religion und so sehe ich auch unsere Bewegung als ein Anbieter von Werten, wie es Margot Käßmann mal bezeichnet hat. Mhm. Und wir haben Probleme auf der Welt und die Religionen sind eine Möglichkeit, diese Probleme zu lösen und sie aus der Welt zu schaffen.
Also wir können auf jeden Fall damit schließen, weder das eine noch das andere wird eintreten. Es wird keine Welt geben, in der es nur Muslime gibt und auch keine, in der keiner mehr an Gott glaubt.
Zum
die
Glück.
Die Güllenbewegung heißt das Buch von Ercan Karakoyun und erschienen ist es bei Herder. Danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
An diesem Abend, Herr Karakoyun. Wenn Sie jemanden kennen, der von dieser Sendung wissen sollte und von unserer Diskussion, schicken Sie den Link weiter, denn man kann ja das Philosophische Radio in Ruhe nachhören. Den Podcast finden Sie auf wdr5.de. Nochmal der Hinweis auf die Phil Cologne. 6. Juni geht's los. Ein Eröffnungsabend mit Alfred Grosser und Daniel Cohn-Bendit zu der Frage, wo stehen wir? Und dann nochmal natürlich der große Abend über Karl Marx am 10. Juni. Eine Revue aus Lesung, Diskussion und Musik und hoffentlich mit Ihnen. Karten auf philcologne.de. Nächsten Freitag sprechen wir über die Philosophie von Emmanuel Levinas. Sein Thema war nicht das Ich, sondern das Du. Erst der andere ist es, der meinem Leben Sinn gibt. Stimmt das? Welche Rolle spielen die anderen für meine Existenz? Und wieso soll da Sinn herauskommen? Falls Sie einen Gedanken haben, her damit an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.